viel laufen, Tore machen, das funktioniert ganz gut. Hinten funktioniert nicht so gut, glaube ich, wie Alice Pajovic sich das vorstellt. Aber ihm gehen natürlich die Argumente aus, solange die Ergebnisse stimmen. Dieses viele Tore werfen, schnell nach vorne laufen, das ist alles schön, das ist spektakulär. Das sorgt, wie gesagt, für Kurzweil, nimmt die Fans mit. Aber es bedeutet im Umkehrschluss auch, dass man jedes Mal wieder zurücklaufen muss.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord-Podcasts, der ersten im Jahr 2026. Mein Name hat sich über den Jahreswechsel nicht verändert. Ich bin Yannick Schappert und bei mir ist mein Kollege Sascha Sievers. Moin, Sascha.
Moin und frohes neues Jahr an alle SG-Fans und auch an dich, Yannick.
Ja, du hast dich mal eingelesen, Sascha. Wie lange darf man das eigentlich noch sagen?
Man darf das tatsächlich mindestens bis zu Dreikönigstag, zum Dreikönigstag sagen. Das ist der 6. Januar, genau. Und es hat sich so ein bisschen auch eingebürgert, dass man das bis Mitte Januar sagen darf. Tatsächlich gibt es aber auch immer noch Leute, die in erster Linie darauf verweisen, wenn man sich Ende des Januars erst das erste Mal wieder sieht, dass man das auch noch machen sollte, weil das einfach höflich ist. Ne?
So. Okay, dann auch von mir ein frohes neues Jahr an euch und an dich, Sascha.
Ich kenne jemanden, der, wenn ich den ganz lange nicht gesehen habe, der nicht nur mir frohes neues Jahr wünscht, sondern meistens auch noch frohe Ostern, so nachträglich sozusagen, wenn ich ihn dann im Sommer wieder sehe. So halten wir es dann vielleicht nicht, aber frohes neues Jahr im Januar, glaube ich, da das tut niemandem weh.
Ihr kennt das, im Januar gibt es immer eine kleine Winterpause im Hölle Nord Podcast, aber jetzt bald geht es hier wieder etwas regulärer los, aber Sascha und ich haben uns gedacht, es gibt eigentlich noch viel zu besprechen. Ne? Wir hätten es gerne schon nach dem Spiel am 26. Dezember gegen den Bergischen HC direkt gemacht, da kam dann ein bisschen die Gesundheit dazwischen. Dann kam irgendwie Witterungsbedingungen dazwischen, dass wir früher schon hier zusammensitzen, weil wir wollten gerne zusammensitzen. Wir wollen uns auch natürlich auch mal von Angesicht zu Angesicht sehen und nicht nur im Bildschirm. Und ja, so ist es der heutige Tag geworden. Was haben wir vor? Wir wollen noch mal so ein bisschen auf das erste Saisonhalbjahr gucken, aber auch nicht zu viel, weil natürlich schon auch sehr viel darüber gesprochen wurde. Wir wollen auch nach vorne gucken, was da jetzt im zweiten Saisonhalbjahr auf die SG zukommen wird, zukommen könnte. Wir wollen uns ja so ein bisschen an vier Fragen im Prinzip entlanghangeln. Was fanden wir stark im ersten Saisonhalbjahr? Was hat uns überrascht? Was hat uns aber vielleicht auch enttäuscht? Und dann eben, um den Blick nach vorne hinzubekommen, welche guten Vorsätze, ne? Weil der Jahreswechsel ist ja die Zeit der guten Vorsätze. Newsletter war zu lesen, im SG-Newsletter von dir im jüngsten, dass du dir vorgenommen hast, mehr Sport zu treiben. So, das müssen die SG-Spieler sich, glaube ich, nicht vornehmen. Aber vielleicht kann der Verein sich ja ein, zwei andere Dinge vornehmen. Und da wollen wir mal drauf eingehen. Klingt das logisch?
Das klingt logisch. Was hast du dir denn vorgenommen für das Jahr 2026?
Ich führe natürlich ein perfekt gesundes Leben, treibe ganz viel Sport, ernähre mich gesund.
Siehst unfassbar gut aus.
Schlafe ausreichend. Nein, ich habe das so ein bisschen Abstand von genommen, mir Neujahrsvorsätze zu machen, weil ich eigentlich denke, dass man das ganze Jahr Dinge irgendwie verbessern oder anpassen kann. Ob man das dann wirklich tut, ist die Frage. Aber ich bin da, ich feiere auch Silvester nicht wirklich groß. Also für mich ist das nicht so. Nicht so der Neustart immer, wie es vielleicht für andere ist, aber dennoch habe ich Verständnis, wenn man das einfach zum Anlass nimmt, zu sagen, so, jetzt aber wirklich, schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau.
Schauen wir mal.
Ich habe tatsächlich auch mir ja nicht nur vorgenommen, häufiger Sport zu machen, sondern auch aufgehört zu rauchen tatsächlich. Und zwar nicht am 1. Januar, sondern zum Ende des vergangenen Jahres, ganz erstaunlich, dass das nicht zum 1.1. irgendwie passiert ist, sondern im November. Und das will ich nur kurz noch erzählen. Auf der Herfahrt ist es mir eingefallen, ich habe heute Nacht davon geträumt, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen und war ganz überrascht, wie sehr mich das doch betroffen gemacht hat, dass ich immer noch daran irgendwie denke und ja, hoffe, dass ich das jetzt mit Kaffee kompensieren kann, diesen Gedanken. Und deswegen nehme ich noch einen Schluck.
Gut, dass du es erzählst, denn ich habe gehört, wenn man von seinen Träumen erzählt, dann werden sie nicht wahr. Insofern
In diesem Fall,
könntest du das Ding jetzt abgewendet haben.
Ja, sehr gut. Lass uns.
So, jetzt haben die Leute ausgeschaltet schon wahrscheinlich.
Lass uns über Handball sprechen.
Lass uns über Handball sprechen. Sascha, zweiter Tabellenplatz hinter dem SC Magdeburg. 19 Spiele, die meisten davon gewonnen, nur 7 Minuspunkte. Die SG ist auf Kurs Champions League. In Europa League die Vorrunde als erster sehr souverän abgeschlossen, auch wenn die einzelnen Spiele nicht immer souverän waren. Und im DHB-Pokal leider im Viertelfinale ausgeschieden, allerdings beim schwerstmöglichen Gegner, dem SC Magdeburg. Das sind erstmal die Fakten. Und wir kommen zur ersten Frage dann im Prinzip. Was war stark? Was kommt dir da als erstes in den Sinn?
Das, was ich tatsächlich stark fand, war eine Reaktion auf das, was nicht so stark war. Nämlich auf den Saisonstart. Das muss man ja, darf man ja nicht vergessen. Wir sind mit der SG nicht so in die Saison gestartet, wie wir uns das, glaube ich, alle vorgestellt haben. Nach einer richtig guten Vorbereitung mit 2 Unentschieden gegen Wetzlar und Stuttgart. Ja. Zwei Mannschaften, die man eigentlich schlagen sollte, wenn man SG Flensburg-Handewitt ist. Und wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, dass auch die Spieler das relativ selbstkritisch beurteilt haben damals, die Leistung. Und Johannes Goller hat mir seinerzeit gesagt, vielleicht haben wir das ein bisschen unterschätzt und zu sehr uns auf die gute Vorbereitung verlassen. Das fand ich auch. Ich hatte auch dieses Gefühl. Was ich dann allerdings stark fand, war die Reaktion darauf. Und wir dürfen nicht vergessen, was dann folgte, nämlich 14 Siege wettbewerbsübergreifend bis in den November hinein. Und da waren einfach viele gute Momente dabei, die auch kritisch und schwierig waren. Wenn ich an Verletzungsproblematiken denke, wenn ich auch an Herausforderungen denke, was die Qualität auf der anderen Seite der Platte anbelangt, zum Beispiel dieses Spiel, das Heimspiel gegen den THW Kiel, wo ich finde, dass die SG einfach eine richtig gute Leistung in allen Bereichen abgeliefert hat. Das hat mich dann doch beeindruckt, wie selbstkritisch man mit der Situation am Anfang der Saison umgegangen ist, welche Lehren man da draus gezogen hat und wie man sich danach gestrafft hat, um zu so einer Serie anzusetzen. Und umso bitterer ist es eigentlich im Rückblick immer noch, dass gegen Magdeburg hier nicht zumindest irgendwie ein Unentschieden oder sowas bei rausgekommen ist.
Ja, das war dann das Spiel, was diese 14-Spiele-Siegesserie hat enden lassen. Und was natürlich, klar, kann man hinterher immer sagen, 2 Minuspunkte weniger bei der SG, 2 mehr beim SCM und wir hätten einen offenen Titelkampf in der Bundesliga. Was vielleicht aber auch zeigt, wie weit die SG eigentlich weg ist, aber wie nah sie irgendwie vielleicht sogar auch dran ist. Ne? Es sind ja oft nur diese kleinen Nuancen. Ich bin da total bei dir, was diese Reaktion angeht auf diesen Saisonstart und fand im Prinzip auch stark, wie ruhig der Verein oder wie der Verein es geschafft hat, dass es nach außen hin ruhig blieb. So intern war man natürlich, wie du auch gerade gesagt hast, super unzufrieden, in Wetzlar unentschieden zu spielen. Ich war bei diesem Spiel in Wetzlar und weiß noch genau, wie Lubomir Vranjes, Sportdirektor, nach dem Spiel auf und ab getigert ist vor der Kabine und zwar eine halbe Stunde lang. So, und das hat gearbeitet in diesem Mann. Weil die Erwartung natürlich eine ganz andere war an diesem Saisonstart. Und klar, dann nochmal Stuttgart, ein Heimspiel, das du gewinnen musst. Sowieso, wenn du jetzt auf die Tabelle schaust, Stuttgart steht eher unten. Aber trotzdem ist es nach außen hin ruhig geblieben. So, man ist bei sich geblieben. Und das fand ich schon stark, weil die SG eben auch in den vergangenen Jahren natürlich immer mal unruhige Zeiten hatte. Und ich hätte mir schon vorstellen können, dass da sehr schnell auch Unruhe reinkommt, die den weiteren sportlichen Erfolg beeinflussen könnte. Und das ist nicht geschehen. So, und das ist mir einfach positiv aufgefallen. Generell, bis die ganze Simon-Püttlik-Thematik aufkam, fand ich es weitgehend ruhig so um den Verein. Und das war in den letzten Jahren nicht immer so, deswegen fand ich das gut.
Das kann man auch gut finden. In vielen Bereichen finde ich das auch gut. Wir kommen da gleich noch zu, warum es auch Momente gibt, wo es gerne mal ein bisschen unruhig werden darf. Ich will dieses Ruhe um den Verein drumherum noch mal auch auf die Mannschaft übertragen, weil es eine Qualität war, die ersichtlich wurde während dieser 14 Siege, die sie gefeiert hat. Die Spieler, glaube ich, sind sich sehr wohl bewusst darüber, was sie zu leisten imstande sind, über welche Qualität sie verfügen. Und auch als Mannschaft, glaube ich, ist die ESG sich darüber im Klaren, dass sie in den meisten Spielen hier irgendwie der Favorit ist. Und so tritt sie auch auf. Souverän, ruhig, abgeklärt, in vielen Situationen, sich immer wieder auch darauf verlassend. Wir haben die nötige Qualität, um dieses Spiel hier für uns zu entscheiden, egal ob wir 5 Tore in Führung liegen oder 5 Tore zurückliegen.
Auch auswärts wieder übrigens, ne? Was ja auch eine tolle Entwicklung eigentlich ist.
Genau, das war in der Vergangenheit nicht immer so der Fall. Und ich denke da an Spiele wie in Eisenach zum Beispiel, wo es wirklich auch kritisch zum Teil war, hat sie am Ende einen 38-32 Sieg eingefahren. Und man denkt so, naja gut, ist rein vom Ergebnis her eine souveräne Geschichte. So ganz so einfach von der Hand ging es dann aber doch nicht. Und sich immer wieder aber auch darauf zu berufen und ruhig zu bleiben, ist eben auch eine große Qualität. Das hat die SG getan und das ist natürlich auf individuelle Qualität zurückzuführen, weil sie viele gute Entscheider auch in ihrer Mannschaft hat. Ne? Also Marco Grigic ist ganz häufig in der zweiten Halbzeit als Entscheider aufgetreten. Emil Jakobsen hat ganz häufig in den entscheidenden Phasen dem Gegner den Zahn gezogen über eine Effektivität in Sachen Tempogegenstoß zum Beispiel. Das hat mich wirklich beeindruckt in vielen Spielen, aber auch zum Teil ein bisschen gestört. Und damit kommen wir vielleicht dann schon zum...
Ja, so weit sind wir noch
nicht. Zur nächsten Frage noch nicht.
So dann, weit sind wir
dann
noch
ergänzt nicht. Das gerne. wie gesagt, also ich finde, Ruhe ist ein hohes Gut und es kann in vielen Bereichen helfen. Es hat der SG in diesem ersten Halbjahr sicherlich in vielen Momenten gut getan.
Ja, ich möchte das eigentlich unterstreichen, ne? Das Wetzlar-Spiel ausgenommen. Habe ich das auch ähnlich gesehen. Mir fällt da auch das Pokalspiel in Heidelberg bei den Rhein-Neckar-Löwen ein, ja. Das auch hätte kippen können in der zweiten Halbzeit. Am Ende hat die SG das relativ souverän gewonnen. Und auch das sagt sich immer so leicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, das Spiel in Göppingen, 33-32 am Ende gewonnen, das hätte die SG letzte Saison verloren. So einfach aufgrund der Umstände, aufgrund des Spielverlaufs, der Enge einfach im Spiel, die es am Ende gab. Und da sehe ich auch eine Entwicklung, dass die Mannschaft da cooler bleibt. Also das war in der Vergangenheit schon so, dass die nicht nervös wurden, wenn sie mal mit 3, 4, 5 Toren zurücklagen. Das ist weiterhin so, aber dann, wenn es drauf ankommt, wenn der letzte Angriff denn wirklich ansteht, dann sind sie ein bisschen cooler, finde ich, als in der Vergangenheit. Insofern Zustimmung für dich. Und bevor wir dann zum Enttäuschenden kommen, habe ich noch mir aufgeschrieben, natürlich, es liegt auf der Hand und es wurde auch oft genug drüber gesprochen, aber die offensive Power, die SG mitbringt, die finde ich schon auch beeindruckend. Wir haben in der Bundesliga 35,6 Tore im Schnitt, in der Europa League 36,3 und im Pokal 34,3 Tore. So, das ist auch nötig, dass die SG so viele Tore wirft. Das
da kommen
das Problem.
Wir ja auch gleich noch drauf. Aber trotzdem musst du diese Tore ja erstmal machen. Und die SG macht sie in einer Selbstverständlichkeit, dass das für mich schon hervorzuheben ist. Und eben auch gegen Top-Mannschaften.
Also Berlin kriegt 40 Tore. Der THW kriegt seine 37 Dinger eingeschenkt. Die Rhein-Neckar-Löwen, die zum Beispiel bis zum Zeitpunkt des Pokalspiels eine hervorragende Abwehr hatten, kriegen auch 38 Tore dort eingeschenkt von der SG. Und das macht die SG einfach sehr stabil, finde ich. Und das, abgesehen von der Notwendigkeit, ist das, finde ich, schon gut, schon stark. Aber die hat natürlich auch die Spieler dafür, ne? Also klar, ein Simon Püttlik, ein Marco Grigic, ein Emil Jakobsen, ein Johannes Goller in blendender Verfassung, ein Domen Novak, der auf rechts außen eingeschlagen hat. So,
Entscheider.
Ja.
Ja.
So, du willst schon über Enttäuschungen sprechen.
Ich will nicht, wenn es nach mir geht, sprechen wir nur über positive Dinge. Aber es ist eben nicht alles positiv.
Aber vielleicht noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Also ich habe gesagt, Ruhe nach schwierigem Start im Verein fand ich gut und offensive Power fand ich gut. Und du hast gesagt, im Prinzip diese... Wenn du es nochmal in einem Wort oder in zwei zusammenfassen kannst.
Resilienz in erster Linie, würde ich einfach nochmal sagen. Mhm. Also mit schwierigen Situationen gut umzugehen und eine beeindruckende Zahl an Entscheiderqualität auf dem Platz. Mhm. Das ist etwas, was mich beeindruckt hat, neben der Tatsache, dass die Mannschaft selbst kritisch in einer Phase aufgetreten ist, wo man das auch noch ein bisschen hätte abtun können nach zwei Unentschieden zum Auftakt. Ist ja nicht so rasend viel passiert, außer dass man nicht gewonnen hat. Man hatte ja auch noch kein Spiel verloren. Das darf man auch nicht vergessen. Also da gibt es auch andere Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ne? Man kann da sehr schwarz malen und das schlechter reden, als es wirklich ist. Man kann aber auch im Gegensatz dazu das so ein bisschen abtun und nicht ernst nehmen und dann sich vielleicht im dritten Spiel die erste Niederlage einhandeln. Das hat die SG halt einfach nicht getan. Und das zeigt, dass da ein paar kluge Köpfe zusammen sich gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir ziehen hier an den richtigen Hebeln und laufen in die richtige Richtung. Was mich ein bisschen enttäuscht hat in diesem Zusammenhang, wenn wir über Ruhe sprechen, ist, dass es mir manchmal ein bisschen zu ruhig zugeht. Ich finde, dass natürlich es ein hohes Gut ist, um seine Stärke zu wissen und sich auch darauf immer wieder zu berufen und darauf auch zu verlassen. Also wir werden das Ding schon richten hier. Aber in einigen Situationen hatte ich auch das Gefühl, dass man sich ein bisschen zu sehr darauf verlässt. Und dann ist es auch nach hinten losgegangen. Also wenn wir an Gummersbach denken, wenn wir an die Niederlage auch in Lemgo denken, zwei Spiele, die man natürlich auch durchaus hätte verlieren können, überhaupt gar keine Frage. Es ist am Ende ein Unentschieden und eine Niederlage geworden. Aber der Anspruch war, glaube ich, schon eher, dass man diese beiden Spiele auch irgendwie gewinnt. Und ich denke, es wäre auch von der Qualität her möglich gewesen, diese Spiele zu gewinnen. Aber man hat nicht die richtige Einstellung dazu gefunden, zum einen. Und vielleicht auch in einigen Situationen nicht den Schmerzpunkt, über den man hinaus musste, um das Spiel in die richtige Bahn zu lenken. Und da muss ich sagen, hätte mir das Gegenteil von Ruhe gefallen, nämlich, dass jemand sich in dieser Mannschaft oder auch drumherum befindet, der einfach dann mal auf den Tisch haut, um mal dieses Bild zu bemühen, und den Kahn in die richtige Richtung schubst.
Du sprichst also, wenn du über diese Ruhe sprichst, die du zu viel findest, wirklich vom Verhalten auf dem Feld, ne? Also jetzt gar nicht irgendwie abseits.
Genau, es geht mir,
sondern wirklich, da könnte gut jemand sein, der mal
ein emotionaler Leader. Ich mag dieses aggressive Leader. Ist immer so, ja. Das ist so ein Fußballbegriff irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob der im Handball so gebräuchlich ist. Aber ja, ich finde auch dieses, es braucht gar keine Aggressivität, um irgendein Zeichen zu setzen. Es braucht in erster Linie mal eine Emotionalität. Und das vermisse ich manchmal bei Spielern, die sich auf ihre Qualität in erster Linie eben verlassen und im guten Glauben sind, dass wird schon in die richtige Bahn hier irgendwie gehen, dieses Spiel. Und das ist eben manchmal nicht der Fall, sondern manchmal braucht es einfach Reibung, um Energie zu erzeugen und auch vielleicht den einen oder anderen Nebenmann mal wach zu rütteln. Ich habe eingangs der Saison mit Johannes Goller da mal drüber gesprochen und habe ihn gefragt, ob das nicht alles ein bisschen zu lieb ist und die sich nicht alle ein bisschen zu gut verstehen und nicht zu ruhig die ganze Geschichte ist. Und da hat er gesagt, nein, wir brauchen keine emotionalen Leader, weil wir alle Profis eigentlich genug sind und wissen, was zu tun ist. Und das ist natürlich etwas, was jeder Profi für sich in erster Linie mal in Anspruch nimmt, dass er in erster Linie seine Leistung so hoch hängt, dass er sagt, damit bin ich in der Lage, eben auch meinen Gegner zu besiegen.
Ja.
Aber es kommen auch eben andere Faktoren manchmal dazu. Und ich glaube, die SG täte gut daran, da in Zukunft vielleicht noch mal zu schauen, wie sie diese Vakanz hinsichtlich eines, ich will gar nicht sagen Bad Boys, aber jemand, der einfach Reizpunkte setzt, füllen kann.
Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe da auch weiterhin noch ein gewisses Defizit, finde aber, dass schon eine Entwicklung sichtbar ist. Wenn wir uns die vergangenen Jahre angucken, da hatten wir öfter dieses Thema, dass das doch sehr fehlt, so diese Emotionalität, die auch einfach mal nach außen gezeigt wird. Das heißt ja immer gar nicht, dass der Spieler nicht zu 100% will, nur weil er es irgendwie außen nicht zeigt, weil das ist auch eine Frage, kommt das natürlich aus einem Spieler heraus, muss der dafür schauspielern?
Ja.
Mein Niklas Kirgelöcke hat mal erzählt, er muss schon ein bisschen schauspielern, damit da überhaupt mal eine Faust irgendwie kommt nach einem Erfolgserlebnis, weil das einfach nicht natürlich aus ihm herauskommt. So, und ich finde schon, dass wir da Fortschritte sehen. Ich finde zum Beispiel ein Lasse Möller macht da mehr, ein Simon Püttlik, bevor dann dieses ganze Thema ins Rollen kam, war eigentlich total auf dem Weg dahin, fand ich, das ein bisschen vorzuleben. Ein Emil Jakobsen, finde ich, macht da mehr, ganz neu reingekommen. Domen Novak, der ja durchaus so ein bisschen versucht, ein Bad Boy zu sein und der Mannschaft abseits von Toren etwas zu geben in diese Richtung, der so ein bisschen giftig ist, der ja, man kann darüber diskutieren, ob das schon kleine Unsportlichkeiten dann hin und wieder sind, wenn er sich zum Beispiel in Lemgo dem 7-Meter-Schützen mal kurz in den Weg stellt oder den einfach auch nochmal nervt oder dass man den Spieler, den man schon festgemacht hat, nochmal so ein bisschen Richtung Bande schiebt. So habe ich eine Szene aus dem Derby vor Augen. Also ich finde schon, dass da einige Spieler sind, die das versuchen. Aber ja, da ist weiterhin Entwicklungspotenzial. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich tatsächlich auch finde, auch wenn wir jetzt über den Kader der Zukunft immer sprechen und wo sind noch irgendwie Baustellen und dann werden Namen gehandelt. Und ich finde, das sind immer irgendwie Namen aus einer sehr hohen Kategorie. Das ist schon immer eine sehr hohe Qualität, ein sehr hohes Regal von Spielern. Und ich frage mich schon manchmal, ob es das überhaupt immer braucht. Also zum Beispiel, jetzt ist der Kader ja so zusammengestellt, wie er ist. Aber sagen wir mal zum Beispiel am Kreis. Ne? Du kannst ja zwei hervorragende Kreisläufer haben, vorne wie hinten. Dann bin ich der Meinung, brauchst du nicht unbedingt noch einen dritten Top-Top-Kreisläufer, sondern du kannst vielleicht auch einen Abwehrspezialisten haben, der so ein bisschen dreckig auch ist. Und genau dann auch darüber das reinbringt, was du im Prinzip forderst, nämlich diese Emotionalität. Und das mag jetzt eine Stammtischparole sein, ne, aber der dann auch mal irgendwie dazwischen haut, so, wenn das nötig ist. Und da bin ich total bei dir. Das vermisse ich weiterhin so ein bisschen. Manchmal gehen die Dinge dann so
dahin.
So dahin irgendwie. Und auch aus dem Grund hat die SG gegen Gummersbach, gegen Berlin fast und auch in anderen Spielen Vorsprünge in den letzten Minuten dann fast noch aus der Hand gegeben.
Du hast ja ein paar Spieler genannt, die sich da positiv entwickelt haben. Ich bin da bei dir. Das sind auffällige Erscheinungen gewesen. Der einzige, den ich allerdings tatsächlich für das unterstreichen würde, was ich damit meine, ist Domen Novak gewesen. Weil ein Lasse Möller, ein Simon Püttlik, die feiern natürlich eine gelungene Aktion und schaffen damit eine Emotionalität. Aber mir geht es in erster Linie um die Phasen und Momente in einem Spiel, wo es nicht läuft. Und da kann es sehr hilfreich sein, wie Domen Novak zu sein oder aufzutreten und den Gegner einfach mal zu nerven und das auch nach außen zu signalisieren. Ich bin hier nicht bereit, klein beizugeben und das hier laufen zu lassen, sondern ich bin jetzt auch mal ein bisschen unfair gegebenenfalls. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch, wenn ich an Blagotinsek denke, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, dann hatte er sich einfach mal den Gegenspieler geschnappt, ihn umklammert und ins Ausgestellt.
Jetzt wirst du ganz emotional, genau, dein Mikrofon gegenüber.
Genau, jetzt werde ich ganz emotional. So, das sind so diese Momente. Natürlich, der Ball war längst weg, aber er hat ihn hochgehoben, hat ihn ins Ausgestellt und gesagt, jetzt ist hier Feierabend hier. Das sind Szenen, die etwas ausdrücken und die etwas mit der Kulisse machen, aber auch mit dem Gegner und mit der eigenen Mannschaft. Und das ist ja, was wir brauchen, maximale Strahlkraft in solchen Situationen. Das ist das eine. Das zweite, was du gesagt hast, da bin ich total bei dir und möchte gerne einen anderen Aspekt sogar noch mal mit reinbringen. Dir ging es darum, zwei Top-Kreisläufer, braucht es da vielleicht auch noch einen dritten aus dem obersten Regal. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt zwei Top-Kreisläufer braucht. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, zwei Top-Kreisläufer zukünftig noch bei der SG unterzubringen, beziehungsweise sie für die SG zu gewinnen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich Verhältnisse gerade verschieben. Und wenn wir gucken, was da gerade in Berlin passiert, was in erster Linie auf einen finanziell größer gewordenen Spielraum zurückzuführen ist, und wir gleichzeitig aber auch wissen, dass die SG auch sehr große Anstrengungen unternehmen muss, um diesen Kader, den sie jetzt zur Verfügung hat, am Laufen zu halten und gegebenenfalls auch noch wieder zu verbessern. dann muss man vielleicht einfach auch mal schauen, ob die zukünftige Strategie nicht ein bisschen was anders aussieht und mehr auf solche Typen abzielt. Also die dreckig sind, die sich nicht alles gefallen lassen und nicht im obersten Regal stehen, sondern dahin wollen. So. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wie der Kader in Zukunft aussehen wird. Und wir sprechen da vielleicht auch gleich nochmal drüber, was da so in naher Zukunft auch passiert. Weil Fakt ist ja, nachdem wir nun wissen, wer da alles in Zukunft die SG verlassen wird, da wird noch ein bisschen was passieren müssen.
Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, einfach weil es so spannend und interessant ist. Gut, schießen wir das Thema ab. Vielleicht ist es weniger enttäuschend sogar als einfach auffällig. So für ja. Weil enttäuschend klingt ja jetzt sehr, sehr negativ, ne?
Ja.
In dem Kontext. Aber es ist natürlich etwas, was dir dann auffällt.
Ist vielleicht auch eine Aufgabe. Wir wollen noch darüber sprechen, was der gute Vorsatz sozusagen für die SG sein könnte. Vielleicht ist es eine Mischung aus allem und etwas, was man sich ins Hausaufgabenheft schreibt, nicht um es morgen zu erledigen, sondern in dem nächsten Zyklus, der jetzt ansteht.
Ja, ich habe mir zwei Sachen notiert bei enttäuschend. Eine haben wir schon abgehandelt, das ist der Saisonstart, der mich irgendwie schon kalt erwischt hatte. Nach der von dir angesprochenen guten Vorbereitung hattest du irgendwie in den beiden Spielen das Gefühl, was haben die eigentlich gemacht in der Vorbereitung? Klar, viele neue Spieler, das alles muss irgendwie erstmal zusammenfinden. Und trotzdem hatte man ja irgendwie gedacht, die sind von Anfang an schon weiter. Aber das haben wir hinreichend besprochen. Danach ein toller Lauf. Im Prinzip eine gute Entwicklung mit natürlich Ausreißern nach unten. Eine zweite Sache, die ich hier aufgeschrieben habe, ist tatsächlich der Name Luka Witzke. Das muss man natürlich ein bisschen erklären, so, weil es geht mir jetzt nicht darum, dass ich irgendwie enttäuscht bin, was Luka Witzke für ein Handballer ist oder was Luka Witzke für ein Mensch ist, sondern mir geht es, wenn ich sage Luka Witzke, darum, wie ist das bisher gelaufen? So. Und ich glaube, das ist durchaus ein emotionales Thema. Ich habe ein paar Zuschriften bekommen. Ich hatte ja rund um den Jahreswechsel ein Halbjahreszeugnis geschrieben für die 5 Neuzugänge. Und da tauchte auch der Satz auf, bei Luka Witzke bisher ein Missverständnis. So, und natürlich kann man der Meinung sein, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Und da kamen ein paar Zuschriften, so dass einmal ein paar Kommentare, aber auch direkte Zuschriften, dass das doch ziemlich unfair war, so von einem Missverständnis zu sprechen, weil der Spieler ja einfach verletzt war. So, und das kann man dann nicht machen. So, das sehe ich natürlich total ein. So. Luka Witzke war ganz viel verletzt. Deswegen, so habe ich es auch geschrieben, können wir seine sportlichen Leistungen überhaupt gar nicht bewerten und auch nicht den Fit, sag ich mal. Witzke, SG, sportlich, passt das, passt er hier rein? Das können wir alles überhaupt nicht bewerten. Der Mann hat 8 Spiele für die SG gemacht von 28 möglichen, müssten es sein, oder 29. So, das heißt, das alles können wir nicht bewerten. Was ich ausdrücken wollte, es gab einfach viele Umstände, die dazu geführt haben, dass das bisher nicht zusammenpasst. Es harmoniert bisher einfach nicht. So, angefangen damit, dass Luca in den ersten beiden Spielen jeweils nur 5 Minuten auf dem Feld stand, damit höchst unzufrieden war und das auch geäußert hat. So, ein Alex Pajovic, der öffentlich gesagt hat, dass er noch nicht das gleiche Vertrauen in Luka Witzke hat wie in andere Spieler und dass deswegen erstmal andere Spieler sprechen und auch darüber diskutieren. War das nun klug, war das nicht klug?
Es war in erster Linie ehrlich.
Es war in erster Linie ehrlich, aber Ehrlichkeit geht ja nicht immer mit Klugheit einher. Und natürlich, dann ist daraus entstanden. Luka Witzke hat das Gespräch mit dem Verein gesucht, bis dazu, dass es hieß, er würde sich direkt wieder verabschieden wollen. Und dann kommt dieses Spiel in Minden, wo er ein gutes Spiel macht, wo er viel spielt und sich dann leider an der Schulter verletzt. Und der Rest der Geschichte ist ja dann bekannt. Kurzes Comeback irgendwann, dann Fußverletzung und dann doch die Entscheidung, die Schulter operieren zu lassen, um das in den Griff zu kriegen. Saison aus. So, das meinte ich im Prinzip mit Missverständnis. Nochmal, das war nichts gegen Luka Witzke persönlich oder gegen seine sportlichen Fähigkeiten, sondern das war eine Bewertung der Zusammenarbeit Witzke-SG bisher. So, und das ist für mich einfach bisher enttäuschend, gelaufen aufgrund von Umständen, ne? Also ja, eine Verletzung, das passiert.
Ich verstehe das und könnte im selben Atemzug einfach nur einen anderen Spieler nennen, auf den das auch zutrifft. Lukas Jørgensen hat eine missverständliche Hinrunde hingelegt. Also körperliche Gebrechen, das hat bislang nicht funktioniert. Und wenn man sich einfach überlegt, das ist die letzte Saison, der will hier nochmal richtig was reißen und spielt dann irgendwie kaum, weil er erst Muskel hier und dann Muskel da hat, dann ist das natürlich enttäuschend. Ich verstehe das. Und ich habe das auch verstanden, was du mit Luka Witz gemeintest.
Ja. Trotzdem ist es ist kein Vorwurf an die Spieler, genau, sondern es ist einfach nur eine Bewertung der Umstände.
Ja. So, und was wir uns wünschen, ist ja auch völlig klar. In erster Linie, dass Luka Witzke hier ankommt, gesund ist und der SG einen Mehrwert liefert, die seiner eigenen Karriere zuträglich ist. Das ist ein deutscher Nationalspieler. Das wäre schon gut.
War letzte Saison der in Zahlen beste Mittelmann der Liga, als Leipzig noch vernünftigen Handball gespielt hat. Und ich habe ein paar Spiele gesehen, da hätte ich gerne Luka Witzke als ordnende Hand auf dem Spielfeld gesehen. So, und ich hoffe einfach, dass er zur nächsten Saison dann wie ein Neuzugang sein kann.
Das hoffe ich auch. Wenn wir über enttäuschende Spieler gesprochen haben, müssen wir auch über Spieler sprechen, die uns überrascht haben. Wer ist da aus deiner Sicht zu nennen?
Tatsächlich habe ich bei Was hat mich überrascht, habe ich ausnahmsweise nur eine Sache aufgeschrieben. Benjamin Buric ist es bei mir. Muss ich vielleicht kurz erklären. So, Torwart gespannt, Kevin Möller, Benjamin Buric. Nachdem Kevin Möller so einen starken Saisonendspurt hatte, das Europa League Final Four war ja nur die Kirsche auf der Torte. Der hatte auch in der Liga noch extrem gute Spiele in der letzten Saison am Ende. War ich davon ausgegangen, dass Kevin trotz seines Wechsels zu GOG, der dann ja erst zu Saisonbeginn bekannt gemacht wurde, dass er die Nummer 1 sein wird. So. Und ich hatte schon Zweifel an der Leistungsfähigkeit von Benko aufgrund seiner Verletzungen in den vergangenen Jahren, aber auch aufgrund seiner Leistung im Prinzip. So, ich fand einfach, er hat ein Niveau eingebüßt. So, und das hat mich tatsächlich schon überrascht, wie Benko da die Kurve gekriegt hat. Mit kleinen Einschränkungen in den Topspielen, das ist auch oft thematisiert worden, haben wir jetzt gar nicht thematisiert, war vielleicht auch ein bisschen enttäuschend, dass in den Topspielen
keiner der Torhüter richtig gegriffen hat.
Auch da gab es Ausnahmen. Kevin im Derby gegen den THW, eine große zweite Halbzeit gespielt und so weiter und so fort. Benko gegen die Füchse am Ende, so das kam jetzt quasi ja. Aber auch in Magdeburg im Pokal fehlte dann zum Beispiel wieder eine Torwartleistung. Aber es hat mich überrascht, wie konstant Benko das dann doch mittlerweile wieder hinbekommt. Und zwar nicht nur in den Muss-Spielen, sondern auch in den Spielen, wo es drauf ankommt. Und das finde ich tatsächlich positiv. Sicherlich profitiert er davon, dass scheinbar Payo gesagt hat, das ist der Torwart, der bleibt, der spielt mehr. So, also wiederum überraschend ist schon, dass Kevin dann doch oft auf der Bank sitzt, wie gesagt, weil ich ihn eigentlich stärker eingeschätzt hatte. Jetzt ist es so gekommen und es schadet der SG natürlich nicht, weil wie gesagt, Benko ist der Torwart, der über die Saison hinaus bleibt, der dann einen jungen Simon Möller dazu bekommt und dann sicherlich wiederum wäre jetzt meine Erwartung, dass dann nächste Saison Benko relativ klar die Nummer 1 ist.
Ich glaube, dass du erstmal damit recht hast, was du sagst, dass natürlich eine Rolle spielt, wie jemand sich gerade fühlt, welchen Status er hat. Es ist so ein bisschen so ein Trainerding. Also es gibt da so Entscheidungsgrundlagen für Trainer. Zum Beispiel, wenn zwei Spieler gleich auf sind, spielt immer der Jüngere. Oder wie, um das auf die Torhüter-Situation bei der SG zu münzen, wenn zwei gleich auf sind, muss natürlich der das Vertrauen bekommen, der nächste Saison hier meine Nummer 1 vermutlich sein wird. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und hat auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Wenn ich Vertrauen spüre, habe ich auch ein besseres Gefühl bring bessere Leistung, steck das ein oder andere Wehwehchen vielleicht auch einfach mal weg und nimm mir keine Pause, weil ich vielleicht auch nicht genervt bin, sondern irgendwie in erster Linie mal dranbleiben möchte. Ich will da Benko nichts unterstellen, aber natürlich spielt die mentale Gesundheit eine Rolle dabei, ob der Körper leistungsfähig ist oder nicht.
Macht da ja auch gar kein Geheimnis draus im Prinzip, dass das mit Nikolai Krigau bei ihm nicht der Fall war, weil er sich da nicht mitgenommen gefühlt hat. Er fühlt sich jetzt wertgeschätzter.
Ja, besser.
Ja, er fühlt sich besser. Er fühlt sich besser und man sieht's.
Ja. Bin sehr gespannt, wie das nächste Saison dann sein wird. Auch von dem Hintergrund der Erwartungshaltung natürlich, klar. Dann ist es was anderes. Dann geht er, glaube ich, das erste Mal, seit er hier ist, als klare Nummer 1 in so eine Saisonvorbereitung. Korrigiere mich, wenn das nicht der Fall ist.
Ja, zu Beginn seiner Flensburger Zeit mit Torbjörn Bergerud im Gespann war Benko schon auch
schon ein bisschen her,
zwei, auf jeden Fall. 2-3 Jahre die klare Nummer 1. Im Prinzip bis Kevin Möller zurückkam. Dann pendelte sich das quasi bei 50-50 ein und dann letztlich zugunsten von Kevin aus. So, und jetzt dreht sich's wieder ein bisschen.
Wünschenswert wäre natürlich, dass wir zwei Top-Torhüter hier in der Rückrunde und auch in der Zukunft sehen, die man beide blind ins Tor stellen kann. Ist egal, sie sind immer für 15 Paraden gut. Das wäre wünschenswert. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Ich hatte Johannes Goller schon mal zum Mann der Hinrunde, mein Mann der Hinrunde auserkoren. Ich habe da noch ein bisschen drüber nachgedacht und bin auch der Meinung, dass man Blago Tinsek da noch nennen muss, weil der Mann einfach in der Vergangenheit schon so ein bisschen abgeschrieben galt, ne? So als jemand, der doch ein bisschen hölzern ist und nicht mehr so die ganz schnellen Beine hat, nicht mehr so dynamisch ist und vielleicht nicht mehr so gebraucht wird. Und wenn man sich einfach anguckt, was der in der Hinrunde hier geleistet hat, natürlich in erster Linie in der Abwehr, dann finde ich das beeindruckend. Vor allen Dingen zu sehen, dass im Handball, der sich einfach ja auch verändert, dass solche Typen wie er immer noch gebraucht werden. Das finde ich einfach geil. Muss ich so sagen, wie ich das empfinde. Das macht wirklich Spaß und das ist keiner, der Streicheleinheiten braucht, sondern ich glaube, wenn der richtig kaputt ist und sie das Spiel gewonnen haben und möglichst wenig Gegentreffer kassiert haben, dann geht der glücklich zu Bett. So, und das gefällt mir, wenn Spieler kein großes Aufsehen um sich selbst machen.
Gehe ich mit. Also bei Johannes sowieso phänomenale Form gehabt im Halbjahr. Unglaublich. Und auch Blago Tinsek kann ich durchaus mitgehen. Eine erfreuliche Erscheinung.
Ja, erfreulich. Außer man kennt ihn nicht und man begegnet ihm nachts.
Ja, dann weniger erfreulich. Hast du noch jemanden da stehen bei den Überraschungen?
Ja, ein bisschen überraschend, wobei mittlerweile nicht mehr ganz so sehr, weil ich mir eigentlich schon relativ früh am Saisonanfang sicher war, dass der Mann spielen wird, ist Kent Robin Tönnesen. Wir haben das schon mal
schon ein bisschen. Schon eine absolute Überraschung eigentlich.
Ja, wir haben das am Anfang der Saison nachdem der Transfer bekannt gegeben wurde, so muss man ja eigentlich sagen, wurde gedacht, naja, das ist so eine Übergangslösung und der darf hier noch mal ein bisschen mitmachen. Ich habe den im Training gesehen, ich habe den im ersten Testspiel gesehen und dann im Trainingslager und war eigentlich sofort überzeugt, dass seine Ruhe, seine Erfahrung, seine Ausstrahlung der Mannschaft auf dem Feld gut tun wird und wie er sich drumherum gibt, dass da mir nicht immer so einen tiefen Einblick, das, was ich aber gesehen habe, war schon sehr positiv und wurde ja immer wieder auch verstärkt von Mitspielern oder auch Offiziellen gesagt, dass er halt einfach auch für dieses Mannschaftsklima unfassbar wichtig ist. So, und deswegen glaube ich, dass das halt einfach neben Domen Novak natürlich und Marco Grigic einfach auch ein krass guter Transfer war. Das hat der SG richtig gut getan und wir sollten alle die Daumen drücken, dass der, wenn es hier zum Restart kommt, dass der wieder fit ist, weil den braucht die SG.
Das wäre sehr wichtig und da ist ganz spannend, da gibt es einfach auch diese entsprechenden Äußerungen aus der Mannschaft. Natürlich sagt das jetzt keiner und will damit zitiert werden, aber da gibt es schon welche, die sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass der hier hinkommt und uns nochmal so viel gibt.
Ja. Und das ist schön zu sehen, weil es einmal mehr auch ein Beleg dafür ist, dass keine Frage des Alters, sondern es gibt keine alten oder jungen Handballer, sondern es gibt nur gute oder schlechte Handballer. Und kennt Robin Tönnesen, scheint ein sehr guter Handballer zu sein und ein paar Dinge mitzubringen, die eben im Mannschaftssport auch noch wichtig sind. Und das freut mich. Das finde ich richtig gut, auch nachdem wir nun wissen, in der Vergangenheit ist mit zusätzlichen Transfers, die auch den einen oder anderen Spieler, der schon mal ein bisschen älter war, jetzt auch nicht immer ein glückliches Händchen dabei war. Insofern freue ich mich darüber und freue mich auch darüber, dass er im Trainingslager mir schon gesagt hat, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ich hier noch ein bisschen länger bleibe. Ich würde sehr gerne in Flensburg bleiben. Ist toll hier.
Darf er ja.
So, jetzt darf er das. Ja.
Du, wenn du Blagotinsek lobst und seine Abwehrarbeit, müssen wir natürlich noch mal kurz, aber generell vielleicht auf die Abwehr zu sprechen kommen. Ist jetzt weder gefallen bei Was war stark, da wahrscheinlich auch zu Recht, aber auch nicht bei Enttäuschend. Aber Fakt ist ja, in absoluten Zahlen stellt die SG eine sehr durchschnittliche Abwehr. Ich hatte die Zahlen für den Angriff genannt. In der Abwehr sind wir bei 31,2 Gegentoren in der Bundesliga im Schnitt. In der Euroleague bei 30, wo man ja auch die Qualität der Gegner noch mal so ein bisschen im Blick haben muss. Und im Pokal bei 32. So, was machen wir denn daraus?
Ja, in erster Linie müssen wir, glaube ich, da noch mal den Hebel ansetzen und verstärkt im Training auch dran arbeiten. Denn das wird, wenn das die Leistung auch in Zukunft sein wird, wird das nicht reichen, um die Ziele zu erreichen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wenn wir uns mal anschauen, was SG-Handball eigentlich bedeutet, das wird uns ja jede Woche vom Trainer immer wieder gesagt, auf die Frage, was nehmt ihr euch denn vor fürs Wochenende, welche Erwartungen hast du im Hinblick auf Gegner XY? Dann heißt es immer, gut stehen, nach vorne viel laufen, einfache Tore machen. So. Viel laufen, Tore machen, das funktioniert ganz gut. Hinten funktioniert nicht so gut, glaube ich, wie Alice Pajovic sich das vorstellt. Aber ihm gehen natürlich die Argumente aus, solange die Ergebnisse stimmen. Was soll er sagen? Leute, legt mehr Wert auf Abwehrarbeit. Da hört keiner mehr so richtig zu. Wenn er sich denkt, Trainer, was willst du denn? Wir haben doch, weiß ich nicht, mit 38 Toren zu 30 oder so irgendwie gewonnen. Ich glaube, dass die Art des Spiels sehr kraftraubend ist. Dieses viele Tore werfen, schnell nach vorne laufen, das ist alles schön, das ist spektakulär, das sorgt, wie gesagt, für Kurzweil, nimmt die Fans mit. Aber es bedeutet im Umkehrschluss auch, dass man jedes Mal wieder zurücklaufen muss. Manchmal müssen es mehr, manchmal müssen es weniger, wenn es eben über die schnelle Mitte oder zweite Welle geht, das wissen wir. Trotzdem glaube ich, dass es einfach, dass eine Mannschaft sich damit leichter tut, wenn sie insgesamt ein bisschen mehr Wert auf Stabilität aus einer guten, kompakten Defensive herauslegt und dann in den richtigen Momenten einfach auch zuschlägt, um Spiele zu killen, wie es so schön heißt. Ja? Also in der 50. Minute den Sack zuzumachen und nicht erst in der 57. Minute, nachdem man sich vorher vielleicht auch mal eine Auszeit gegönnt hat und einfach gedacht hat, gut, komm, dann lauf eben durch und mach das Tor.
Ja, natürlich sind diese absoluten Zahlen auch immer so ein bisschen trügerisch. Ja. Das ist natürlich genau der springende Punkt. Erstmal kannst du immer sagen, solange wir ein Tor mehr werfen als der Gegner, ist alles gut. Entschuldigung. Wenn wir 40-39 gegen die Füchse gewinnen, ist alles gut. Dann haben wir gegen die Füchse gewonnen.
Ja.
So. Und natürlich, wir haben auch im Interview nach dem Halbjahr Lubomir Vranjes das gefragt, wie er darüber denkt mit der Abwehr. Er hat gesagt, man muss einfach auch anerkennen, dass die Gegner zum Teil 15 Angriffe mehr gegen uns spielen, als sie das gegen andere Mannschaften tun, weil wir einfach selber diese kurze Angriffsdauer haben. Und das führt natürlich automatisch zu mehr Gegentoren. Und er hat dann gesagt, so wie früher, dieser Leitsatz, unter 25 Gegentore kriegen, dann ist alles gut. Das ist Utopie.
Ja.
Heute müsste das für die SG eher heißen, unter 30 ist gut, weil dann gewinnen wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Spiel. Das schafft die SG nicht, unter 30. Deswegen ist nicht alles gut in der Abwehr.
Er hatte auch gesagt, dass er da in der Rückrunde sehen möchte, dass wieder anders verteidigt wird. Ne?
Also, das hat er gesagt, genau. Also gerade so jetzt, als dann das Verletzungspech auch ein bisschen härter kam, so diese Phase seit November, da hat das einfach wieder abgenommen in der Abwehr, die Qualität. Nichtsdestotrotz kann man jeden ans Herz legen. Handballytics, da gibt es ja auch Untersuchungen, wie ist das Ganze auf 50 Ballbesitze. So, um das ein bisschen vergleichbar zu machen zu den anderen Teams. Da wiederum steht die SG gar nicht so schlecht da mit 27 Gegentoren um und bei auf 50 Ballbesitze. Aber ja, letztlich ist das eine ganz schwer zu beantwortende Frage. So, gibt es einen Fortschritt in der Abwehr? Wenn ja, welchen? So, weil das einfach ganz andere Maßstäbe sind als noch vor ein paar Jahren, als Tobias Karlsson hier im Mittelblock gedeckt hat und du wusstest, in vielen Spielen kriegen die 23, 24 Gegentore und haben auf Jahre die beste Abwehr der Liga gestellt. Jedem nochmal empfehlen, Fantastisch Daily Handball Podcast mit Finn Ole Martins, der hatte Lennart Wilken Johannes zu Gast für das Zeugnis zum Halbjahr für alle Bundesligisten. Und die haben auch bei der SG sich so ein bisschen in der Frage verloren, was ist das da jetzt in der Abwehr? Und Payo wurde doch eigentlich für die Abwehr geholt, um die zu verbessern. Ist ihm das jetzt eigentlich gelungen oder nicht?
Vielleicht hat er sich auch einfach nur nicht durchsetzen können. Das kann ja auch sein.
Vielleicht, weil die Mannschaft lieber laufen will.
Genau.
Ja, möglich. Möglich. Oder weil einfach dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, dann erfolgreich zu sein.
Die Frage ist, sehen wir eine erhebliche Veränderung in der Restrunde, so muss man ja sagen, die Rückrunde hat ja schon begonnen, oder eher doch nicht, vor dem Hintergrund auch, dass im Sommer sich einfach nochmal Veränderungen natürlich ergeben werden, weil ein Johannes Goller dann nicht mehr da ist, ein Lukas Jürgensen dann nicht mehr da ist und auch neue Spieler vielleicht ganz andere Qualitäten mitbringen und noch gar nicht absehbar ist, Mensch, wie sieht das eigentlich zukünftig aus? Und wir warten doch erstmal, bis die Zukunft da ist und dann arbeiten wir verstärkt an den neuen Abläufen, die wir uns dann überlegen. Ich bin da sehr gespannt.
Ich bin da sehr skeptisch.
Ich weiß nicht so genau.
Weil so wenig Zeit ist, ne?
Ja.
Also viele sind bei der EM, die kommen jetzt auch nicht mit den Granaten, fitten Beinen zurück. Ein Johannes Goller, ein Lukas Jürgensen, so, die es im Mittelblock ja auch irgendwie richten müssen. Ich glaube, sicherlich punktuell werden wir Steigerungen in der Abwehr sehen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, wird es weiter darauf hinauslaufen, dass die SG ihre Spiele über die vielen geworfenen Tore gewinnen wird.
Ja, vielleicht eine Aufgabe für die Zukunft, darüber zumindest mal nachzudenken, wie soll der Weg zum Erfolg führen.
Und das hast du gesagt, das wird zwangsläufig passieren durch das neue Personal.
Ja.
Da werden sich Dinge verändern, da werden neue Absprachen sein.
Ja.
Und dann muss man mal schauen, wo das hinführt. So, wir sind bei den guten Vorsätzen. Abwehr ein bisschen vielleicht.
Ja, ganz
vielleicht
sicher.
Verbessern.
Taktische Variabilität habe ich mir nochmal aufgeschrieben. Wir haben zum Ende des Jahres so ein bisschen häufiger mal was gesehen. Spiel mit zwei Kreisläufern, Überzahlspiel, breit gezogene Kreisläufer. Schon, dass das ein oder andere mal probiert wurde. Ich will das gar nicht bewerten. Wenn du das magst, viel Freude damit. Müssen wir noch eine Viertelstunde dranhängen. Aber ich glaube, dass das vielleicht trotzdem etwas ist für die Zukunft. Da verstärkt nochmal drauf zu achten. Was haben wir noch für Möglichkeiten, um zum Erfolg zu kommen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir schwerer ausrechenbar sind? Auch vor dem Hintergrund, dass sich, naja, für die Zukunft vielleicht noch mal ein paar Sachen verändern werden. Das denke ich auf jeden Fall, dass man da noch mal den Hebel ansetzen sollte und das zumindest als guten Vorsatz mit ins neue Jahr nimmt.
Auf jeden Fall. Gesund bleiben. Gesund werden vielleicht auch in manchen Fällen. Also 9 Spieler sind bei der EM. Es wäre schon gut, wenn Lukas Jürgensen danach auch für die SG fit ist.
Ja.
Wenn Lasse Möller die Geschichte mit der Schulter, die sich im Jahresendspurt ergeben hat, wenn da nichts weiter draus folgt. Natürlich, wenn alle anderen gesund bleiben. Und der Kader, zumindest ohne Luka Witzke, da wissen wir, das reicht leider nicht mehr in der Rückrunde. Kennt Robin Tönnesen natürlich, gesund werden. Das wäre schon gut.
Und dann habe ich mir noch etwas notiert, einen namhaften Neuzugang präsentieren.
einen namhaften Neuzugang.
Warum habe ich mir das aufgeschrieben?
Entweder weil Simon Pütlik den Verein vorzeitig verlässt oder weil am Kreis noch eine Lücke klafft.
Beides spielt eine Rolle. In erster Linie spielen aber die ganzen Abgänge eine Rolle. Also jetzt zu wissen, wer geht, und auf der anderen Seite von anderen Vereinen zu hören, wer da alles kommt, setzt so ein bisschen ein Gefühl in Gang, das man als SG-Fan gar nicht so gerne hat. Nämlich die Befürchtung, gegebenenfalls die Konkurrenz könnte davonziehen. Und um dieses Gefühl so ein bisschen zu beruhigen und ein bisschen optimistischer in die Zukunft zu schauen, wenn man nicht über eine Rückraumreihe mit Gitzel, Dicker Mem und Simon Pütlik verfügt, wäre es ganz hilfreich, glaube ich, den ein oder anderen tollen Namen mal aus dem Hut zu zaubern und zu sagen, seht mal her, die anderen können Pütlik und Konsorten holen. Wir sind aber auch in der Lage, einen namhaften Neuzugang zu präsentieren. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein guter Vorsatz von Lubomir Vranjes ist, uns da jemand zeitnah zu präsentieren.
Unterschätzt mir nicht Aymeric Mine, der da im Sommer kommt.
Nein, das werde ich ganz bestimmt nicht. Ich weiß, dass das eine echte Verstärkung ist, aber es geht eben auch um das aktuelle Gefühl. Und das aktuelle Gefühl sagt so ein bisschen mir, oha, die Konkurrenz legt richtig was auf den Tisch, macht richtig was möglich. Und die SG bleibt natürlich bei ihrem Plan. Aber ob das dann ausreicht, um im Konzert der ganz Großen, die momentan in Berlin und in Magdeburg zu Hause sind, mitzumischen, das ist zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch ein bisschen fraglich. Und deswegen würde ich mir das natürlich einfach nur in erster Linie wünschen. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Das werden wir vielleicht in Zukunft noch mal besprechen mit denen, die das zu entscheiden haben und die wissen, ob es überhaupt möglich ist. Und wenn nicht, dann muss man eben vielleicht sich mal darüber unterhalten, was wir eingangs schon sagten. Braucht es überhaupt Spieler aus dem ersten Regal? Oder ist es nicht vielleicht auch ein hehres Ziel, zukünftig Spieler zu holen, die unter dem Radar fliegen und die wir ins erste Regal bringen?
Ist so. Zumindest würde ich mir auch wünschen, dass am Kreis noch was passiert.
Ja.
Denn auch da, ne, das spricht ja weder Blas Blagutinsek noch Emil Berghold die Qualität ab, wenn ich sage, ich halte das für ein Risiko, wenn man dann hoffentlich Champions League spielt,
ja,
und nur zwei Spieler zur Verfügung hat für den Kreis, für den Angriff, aber eben ja auch fürs Abwehrzentrum. Ja, ich weiß, da kann perspektivisch vielleicht auch ein Marco Grigic hinten in der Deckung stehen. Aber gerade wenn man sich jetzt auch anschaut, auch ein Blagutinsek hat mal Wehwehchen, auch ein Emil Berghold hatte schon mal einen Kreuzbandriss, wenn ich nicht falsch liege. Und das ist einfach ein Riesenpensum, was dann zu gehen ist. Und das wäre für mich dann jetzt ein Risiko. Deswegen rechne ich schon sehr fest damit, dass da noch was passiert. Ob das jetzt schon 2026 eine tolle Lösung ist, eine große Lösung mit Zukunftsfähigkeit, oder ob das dann für 2027 der Fall ist und man holt für kommende Saison eine Übergangslösung.
Haben ist besser als brauchen.
Ja, und wir wissen ja seit Kent Robin Tönnesen, dass auch aus einer Übergangslösung
ja
etwas Tolles entstehen kann. Das wäre für mich schon ein sehr wichtiges To-Do tatsächlich. Ja, und dann guter Vorsatz, das Pütlik-Thema muss irgendwie abgeräumt werden.
Ja.
So, weil das birgt für mich ganz viele Gefahren, wenn da dieser Unruheherd weiter da ist einfach. Ne? Weil die SG ist erstmal ist die von diesem Spieler sehr abhängig, so dass der performt. So, ein guter Simon Pütlik erhöht ungemein die Wahrscheinlichkeit, nächste Saison Champions League zu spielen. Und auch wenn immer alle sagen, ja, wir sind Profis, das wirkt sich nicht sonderlich auf die Leistung aus. Ich finde, es gibt genug Belege in der Vergangenheit, wenn Spieler wissen, dass sie im nächsten Sommer oder auch erst übernächsten Sommer den Verein verlassen, dann macht das was mit diesen Spielern und das macht auch irgendwie was mit der Mannschaft. Allgemein.
Es hat ja auch was mit Simon Pütlik gemacht, diese Nachricht mit sich herumzuschleppen und sie noch nicht in die Öffentlichkeit hinauszublasen. Weil wir erinnern uns mal, bevor er gesagt hat, er wird in Berlin ab 2027 spielen, waren seine Leistungen jetzt nicht so überragend. Danach waren sie kurioserweise für ein paar Spiele herausragend. So, also es hat natürlich immer Einfluss in irgendeiner Art.
Das war bei Johannes Goller zu beobachten in der Zeit damals. Zwar bei Lukas Jürgensen zu beobachten und auch in der Vergangenheit bei Magnus Röth etc. Da gibt es wirklich noch einige. Was hältst du denn davon überhaupt, Sascha? Was da wenn wir, wie sind wir in der Zeit?
Wir haben die Stunde noch nicht ganz voll, wir haben noch ein paar Minuten.
Insofern, ja, das ist gut.
Ich habe meine Meinung ja zu der Pütlik-Folge, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, ja schon mal kundgetan. Ich bin fest davon überzeugt, dass der über den Sommer hinaus nicht in Flensburg Handball spielt, sondern in Berlin. Ich glaube, dass das...
Welche Rolle spielt da, was jetzt in der vergangenen Woche passiert ist?
Keine.
Mit diesem Interview in Dänemark, in dem er die SG-Führung kritisiert hat für fehlende Rückendeckung,
ja.
Unter anderem im Zuge der Fanreaktion mit dem Banner, kein Spieler oder niemand ist größer als der Verein. Wie hatte ich das auf dem falschen Fuß erwischt irgendwie? Wie war das letzte Woche?
Nein, also auf dem falschen Fuß hat mich das nicht erwischt. Ich habe das erwartet, dass natürlich in dieser Hinsicht noch mal irgendetwas gesagt wird. Wie es gesagt wurde, das hat mich dann schon ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, weil es so konträr zu dem war, wie er sich überhaupt uns gegenüber verhalten hat, nachdem er dieses Banner gesehen hat. Damals hat er gesagt, es ist völlig in Ordnung, die Reaktion, ich habe das erwartet und das ist das gute Recht. Und ja, nun sich persönlich angegriffen zu fühlen und zu beklagen, dass der Verein ihn hätte schützen müssen, halte ich für absolut übertrieben. Woher das auch kommt, ich weiß das nicht. Es ist ja nur Mutmaßung, ob er das selber also tatsächlich so gefühlt hat und einfach gesagt hat. Wir wissen auch nicht, ob das Medium, was es geschrieben hat, das dänische Medium, was es geschrieben hat, das auch so tatsächlich, also ob dieses Zitat autorisiert war, was auch immer, ist das so beiläufig gefallen, was auch immer, man weiß es halt alles nicht. Und deswegen, mir geht es in erster Linie darum, habe ich das Gefühl, dass da jemand seinen Wechsel in irgendeiner Art und Weise provozieren möchte oder nicht? Ich glaube, dass er schnell wechseln möchte, also schon im Sommer wechseln möchte, aber dass er nicht von sich aus eine Motivation hat, das mit solchen Aussagen zu befeuern, sondern dass das einfach passiert, entweder aus Unwissenheit oder weil ihm irgendjemand ein Floh ins Ohr gesetzt hat. Das kann natürlich ein Berliner gewesen sein, der ihm gesagt hat, mach mal so und mach mal so und dann passiert vielleicht dies oder das und davon profitieren wir irgendwie alle. Das mag sein. Es mag aber auch sein, dass Simon Pütlik eine normal gestellte Frage bekommen, also eine normale Frage einfach ganz normal beantwortet hat, so wie er das in dem Moment gefühlt hat. Und es ist was anderes draus gemacht worden. Und daraus entsteht dieses Gefühl, der provoziert das hier gerade so. Entscheidend ist für mich dieses Gefühl, was ich vorher hatte, als es darum ging, dass er seine Zukunft verkündet hat. Ich hatte in dem Moment, wo er gesagt hat, ab 2027 spiele ich für die Füchse oder ich werde die SG 2027 verlassen. Als er das gesagt hat, hatte ich das Gefühl, die SG ist für ihn Geschichte zum bestmöglichen Zeitpunkt. Und wenn der sich im Sommer ergibt, dieser Zeitpunkt, dann ist der weg. So. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum er noch Bock haben sollte, anderthalb Jahre hier zu spielen, wenn er doch am liebsten schon jetzt seine Zukunft in die Hand nehmen möchte. Stellen wir uns einfach mal vor, wir wüssten jetzt schon, wo wir in zwei Jahren irgendwie, weiß ich nicht, arbeiten oder Urlaub machen oder irgendwie sowas. So, dann beschäftigen wir uns permanent mit diesem Gedanken und wollen das doch eigentlich jetzt schon erleben und nicht erst in zwei Jahren. Das ist doch einfach so, wenn ich mich auf etwas freue. Und warum soll das Simon Pütlik da anders gehen? Wenn der weiß, in zwei Jahren bin ich in Berlin mit meinem besten Buddy in der Champions League unterwegs, dann will ich das so schnell wie möglich und nicht erst in zwei Jahren.
Ja. Ich weiß irgendwie gar nicht mehr so richtig, wo ich stehe in dem Thema. Habe mich schon oft genug geirrt. Ich hatte, als Nikolai Krikau gerade Trainer geworden war in Berlin, hatte ich einen Artikel geschrieben, weil dann ja wieder die Gerüchte aufkamen mit Simon Pütlik, habe ich einen Artikel geschrieben, warum SG-Fans sich keine Sorgen machen müssen.
Ja.
Habe mich da auf Äußerungen von ihm berufen, auf Gefühle von mir und so weiter und so fort. Lag ich natürlich krachend daneben. In unserer Podcast-Folge zum Wechsel habe ich geäußert, dass ich mir sehr sicher bin, dass er bis 27 bleibt. Ich halte das weiterhin für möglich, bin mir nicht mehr ganz so sicher.
Ja, möglich ist das, ja.
Was ich weiterhin wirklich, wirklich glaube, ist, dass Simon, egal was da kommt, sich in jedem Spiel für die SG voll reinhängen wird.
Ja.
So schätze ich ihn einfach ein. So haben wir das ja auch bisher gesehen. So, nichtsdestotrotz bin ich sehr überrascht, dass dieses Fass nochmal aufgemacht wurde. Und das gibt mir einfach einfach weil ich die Notwendigkeit dafür nicht sehe oder gesehen habe, gibt mir das Gefühl, dass das Kalkül sein muss, um etwas auszulösen, was einen vorzeitigen Wechsel realistischer macht. Was natürlich dadurch passiert ist, ist, dass ich einfach stärker in Frage stelle, ne, ob das wirklich sinnvoll ist, dann noch diese Zusammenarbeit so lange auch tatsächlich fortzuführen. Aber es ist auch immer eine Frage der Alternativen. So, die SG müsste dann aktiv werden. Kann sie das so kurzfristig? Was würde man dann machen? Versucht man ein ähnliches Niveau zu finden, was fast unmöglich ist? Nimmt man in Kauf, dass man dann vielleicht doch eher schon auf die Zukunft setzt? Und dann im 26 jetzt im Sommer einfach schon ein sehr, sehr großer Umbruch stattfindet mit Kevin Möller, der geht, Goller, Jürgensen haben wir schon angesprochen. Das sind alles sehr, sehr spannende Fragen. Aber es wäre schon halt wichtig, dass das Thema nicht wieder monatelang irgendwie durch die Gegend wabert.
Ich glaube, das wird ein frommer Wunsch von dir sein und bleiben, weil das wird sich bis in den Sommer hineinziehen, würde ich jetzt behaupten. Und im schlechtesten Fall eine Woche vor Start der Vorbereitung wird da vielleicht irgendeine neue Wolte entstehen.
So wie bei Marco Grigic, genau. Im Prinzip.
Ja, ja. Möglich. Es würde mich zumindest nicht wundern, auch wenn ich total bei dir bin. Es wäre für die SG nur gut, wenn sie Klarheit schafft. Aber die SG kann nur Klarheit schaffen, indem sie sagt, okay, Simon, wir gestatten dir, im Sommer schon nach Berlin zu gehen für Summe XY. Und das wird Berlin nicht jetzt entscheiden, wie viel Geld sie dafür bezahlen wollen, sondern das werden sie auch ziehen wie ein Kaugummi. Und das ist ein zusätzliches Argument für, wir gucken mal, was im Juli passiert. Und
ja, Ausgangspunkt wäre, das soll es ja immer noch nicht geben, ein Angebot überhaupt mal aus Berlin.
Naja, Berlin hat überhaupt gar keine Notwendigkeit, jetzt ein Angebot zu unterbreiten. Warum sollten sie das tun?
Ja, sie könnten auch erstmal warten, bis die Stimmung
so mies ist,
genau.
Dass sie sagen, wir erlösen euch mit, weiß ich nicht, Summe XY.
Wir wollen ja auch nicht zu viel spekulieren hier, aber die ganze Geschichte ist schon irgendwie weiterhin kurios, weil einfach, bevor Simon seinen Vertrag verlängert hat und sein Vertrag bis 2027 nur lief, hatte er ja diese Ausstiegsklausel für 2026. So, er könnte völlig schmerzfrei, es könnte jetzt völlig schmerzfrei feststehen, dass er 2026 nach Berlin wechselt. Berlin hätte sogar weniger auf den Tisch legen müssen. Er hätte weniger Ärger gehabt. Deswegen ist es einfach weiterhin kurios, dass es überhaupt zu dieser Vertragsverlängerung dann kam und jetzt diese ganze Unruhe da ist.
Ja. So. Vielleicht werden wir zu einem Zeitpunkt, der noch weit in der Zukunft liegt, das mal auflösen können, warum, wieso, weshalb das eigentlich so gelaufen ist, wie es gerade läuft. Würde mich freuen, wenn wir mit Simon Püttlik vielleicht auch in ferner Zukunft mal ein Gespräch, ein längeres Interview, sei es hier im Podcast oder sonst wo, führen können und er dort mal Tacheles redet und mal sagt, warum ist das so, wie es jetzt gerade aktuell ist und was hat er sich dabei gedacht oder eben auch nicht?
Ja, kurzfristig werden wir natürlich versuchen, ihn im Zuge der dänischen EM-Spiele mal zu fragen, aber natürlich ist das auch ein Moment oder eine Situation, in der er sich womöglich nicht dazu äußern möchte, was das angeht, sondern nur zu den Spielen selbst. Das wissen wir nicht. Bisher hatten wir einfach auch noch nicht die Möglichkeit, mit ihm wieder darüber zu sprechen, muss man ja auch mal so ehrlich sagen.
Aber wir haben immerhin mit den Fanclubs mal darüber gesprochen, was die dazu sagen, die ja auch dieses Plakat dann organisiert, fabriziert, hochgehalten, was auch immer haben. Das war ihr gutes Recht, wie ich finde. Die haben sich da auch für meinen Geschmack toll verhalten, haben weder das Spiel in irgendeiner Art und Weise gefährdet, indem sie schon vor oder während der Partie Stimmung gemacht haben, sondern sie haben das nach dem Spiel gemacht, was ich insgesamt fand, sehr charmant haben sie es gelöst. Ja.
Vertiefen wir jetzt weiter nicht, sondern legen euch die dazu veröffentlichten Artikel ans Herz, werden aber natürlich das Thema im Blick behalten und auch die möglichen Konsequenzen daraus. auf jeden Fall nochmal zusammengefasst, guter Vorsatz wäre, das Ding wegzuräumen.
Ja, und einen guten Start in die Restrunde zu erwischen. Ich habe mir das nochmal rausgeschrieben. 1. Februar ist das EM-Finale. Da, glaube ich, ist es nicht unwahrscheinlich, dass da ein paar Flensburger noch im Einsatz sind. Und dann geht's relativ zackig schon wieder in der Rückrunde los, nämlich am 10. Februar, ein Dienstag in Gummersbach. Und dann wartet ein strammes Programm, Sonntag beim HSV und dann am Dienstag in der Euroleague zu Hause gegen den THW Kiel. Eine extrem stramme und wichtige Woche für die SG. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir, ja, ob da neue Aufgaben für den weiteren Verlauf auf unsere To-Do-Liste kommen. Oder ob die SG vielleicht einfach einen Top-Start hingelegt hat und wir ganz euphorisch auf die Wochen bis zum Saisonende blicken.
Das wird auf jeden Fall knackig. Werde ich mir ganz entspannt aus der Distanz angucken.
Du hast und was Sascha, vor, ne?
Ihr werdet darüber berichten.
Genau, ja. Willst du das vielleicht noch loswerden, dass du was...
Also auf jeden Fall kann ich sagen, die nächste Podcast-Folge,
ja.
Das dürfte ungefähr die 132. 133. sein, wie auch immer, wird tatsächlich die erste sein, in der ich nicht mitwirke.
So ein Ding.
Das wird ein besonderer Moment, dann einzuschalten und deine Stimme zu hören im Gespräch mit wem auch immer. Das wird ganz interessant. Die Familie wächst. Ich bin mal kurz weg und verpasse den Start in die Rückserie. Aber ja, bin dann auch irgendwann wieder da. Insofern bin ich gespannt.
Sehr gut. Wir sind auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es ohne dich hier sein wird. Ich denke, es wird auf jeden Fall interessant. Wir haben da eine schöne Idee entwickelt, wie wir die nächste Folge gestalten. Wir wollen da noch nicht zu viel verraten. Jetzt haben wir erstmal
den... Was ich gelernt habe auch in 6 Jahren, ist
nicht
nie den nächsten Gast versprechen oder verraten, weil es gab schon alle möglichen Gründe, warum dann doch etwas ausgefallen ist.
Ja.
Bis hin zu, ich habe den Termin vergessen, aber auch gesundheitliche Gründe können da dazwischen kommen.
Genau, alles ist möglich.
Alles ist möglich, deswegen. Ja. Aber der Plan ist, so viel können wir, glaube ich, versprechen. Der Plan ist, diese Folge erscheint ja hier am Dienstag. Wir sind zurück aus der Winterpause, bereits nächste Woche wieder zu erscheinen und ab dann wieder im regulären.
Genau, 14-Tages-Rhythmus. Und dann haben wir auch viel zu besprechen, glaube ich. Nicht zuletzt wegen der Handball-Europameisterschaft und nicht zuletzt natürlich auch, weil dann relativ zackig ja das schon wieder in der Bundesliga weitergeht und die SG auf die Jagd nach der Titelverteidigung in der Euroleague auch wieder unterwegs ist. Von daher freuen wir uns darauf. Ich gucke mal hier auf die Uhr. 66 Minuten haben wir gesprochen. Das ist eine ganze Menge. Dafür, dass wir eigentlich nur mal kurz Bilanz ziehen wollen, aber wie so oft hat es viel Spaß gemacht und dann verlieren wir uns auch gerne mal in der einen oder anderen Kleinigkeit. Danke trotzdem, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid und wir freuen uns, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche dann wieder einschaltet und würde die Verabschiedung vorerst ein letztes Mal Yannick überlassen.
Ja, viel Spaß bei der am Donnerstag beginnenden EM, wie gesagt, 9 SG-Spieler dabei. Das wird ganz spannend. Die deutsche Gruppe sehr knackig. Dänemark großer Favorit. Aber ich freue mich auch immer, die Schweden zu sehen, die Norweger mittlerweile, die Färöer, die Niederlande. Alle Spiele live auf Dein zum Glück kann man alles sehen. Das ist eine gute Sache, freue ich mich drauf. Ja, viel Spaß dabei. Ansonsten, wie gesagt, ich bin mal kurz raus. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.
Ciao.
Tschüss.